In dieser Folge spreche ich mit der Trauerbegleiterin und Trauerrednerin Christine Kremkes. Sie nimmt uns mit in die Welt der transgenerationalen Trauer und was diese mit deiner Trauer im Jetzt zu tun hat. Wir erfahren die drei wichtigsten Punkte beim Trauern und warum es so wichtig ist, die eigenen und andere Abschiede bewusst zu gestalten, bevor die eine schwerwiegende Diagnose im Umfeld erreicht. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Christine, schön, dass du heute hier in meinem Podcast dabei bist und mit mir über das Thema Trauer und vor allem auch über Abschiede gestalten sprichst. Erzähl mal, wer bist du, wo lebst du, was machst du, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können.
Ja, hallo Kathi, ich freue mich total über die Einladung, dass ich hier zu Gast sein darf in deinem Podcast. Zu meiner Person, ich bin Christine Kremkes aus dem Ruhrpott in Deutschland, so ziemlich in der Mitte Deutschlands. Dort bin ich aufgewachsen, dort lebe ich heute in Oberhausen und ich bin Trauerbegleiterin und freie Trauerrednerin. Das habe ich nicht immer so gemacht. Ich habe mal eine ganze Weile in der Bank gearbeitet und da schließt sich für mich heute in einem meiner Schwerpunkttätigkeiten auch der Kreis, weil ich heute auch das Thema Trauer am Arbeitsplatz behandle, dazu auch Menschen fortbilde, gemeinsam mit meiner Kollegin und Freundin Petra Sutor. Und ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist die familienbiografische Tätigkeit, also zu gucken, was gibt es im Familiensystem, auch in den Ahnenreihen, an Themen, die dort nicht verarbeitet wurden und die wir jetzt in unserem Lebensrucksack mit uns herumschleppen. Und da dürfen wir manchmal sehr genau auch in der Trauer hingucken, was ist eigentlich mein eigener Schmerz, was ist meine eigene Trauer und was ist vielleicht aber auch etwas, was transgenerational von meinen Ahnen und Ahninnen an mich weitergegeben wurde. Und gleichzeitig ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit seit 2 Jahren, dass ich auch Trauerbegleitende qualifiziere und dazu jetzt auch für die Folgeseminare nach der großen Basisqualifikation und auch für TrauerrednerInnen eine Akademie gegründet habe.
So toll, das habe ich natürlich mit Begeisterung verfolgt und habe mir gedacht, wow, also was du alles auf die Beine stellst und was du da anbietest und machst, ich kann immer wieder nur sagen, wow, wir kennen uns ja jetzt schon seit 2018, glaube ich, war es, auf der Messe Leben und Tod, gell, haben wir uns kennengelernt.
Ja, 18 oder 19, ja.
Genau, 18 oder 19 war es. Und wenn ich mir vorstelle, wo wir da gestanden sind, beide Ohren, was für ein Punkt. Und wo du jetzt stehst mit deiner Akademie und deinen ganzen Angeboten und dieser wunderschönen Website, also kann ich nur gratulieren erstmal zu diesem wertvollen Angebot, was du da alles geschaffen hast. Und du hast schon kurz erwähnt, dass du früher etwas ganz anderes gemacht hast. Das finde ich mal ganz spannend, weil jeder hat so wirklich irgendwie auch berührende Geschichten, wie der Mensch überhaupt zur Trauerarbeit kommen ist. Weil das ist meistens nicht einfach so aus dem Nichts entstanden, sondern eben es gibt meistens einen Hintergrund. Vielleicht magst du uns da ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Wie war das bei dir? Warum hast du dir entschieden, in diesem Bereich zu arbeiten?
Ja, also bei mir hat sich eigentlich, wenn ich heute so zurückschaue auf über 30 Jahre Berufsleben, immer so ein Puzzlestückchen zum nächsten gefügt, auch wenn das, womit ich gestartet bin, mit dem, was ich heute mache, irgendwie augenscheinlich erstmal gar nichts zu tun hat. Und dennoch gibt es Gemeinsamkeiten. Ich habe nämlich immer gerne mit Menschen gearbeitet und das war für mich das Schwierigste in der Bankausbildung, mit der ich ja gestartet bin, dass ich da so viel mit Zahlen und mit Listen und mit irgendwelchen Tabellen zu tun hatte und wenig mit Menschen. Und dann habe ich nach der Prüfung mir sofort dort ein Arbeitsfeld gesucht, wo ich mit Menschen arbeiten kann und zwar mit Auszubildenden. Ich habe dann Azubis betreut, den internen Unterricht gestaltet. Da gibt es auch schon eine Verbindung zu meiner heutigen Arbeit. Ich habe immer schon gerne Trainings konzipiert und auch durchgeführt, ne? Ich habe die Mitarbeitenden später betreut, so, ne, in der Personalabteilung. Ich habe Führungskräfte entwickelt. Ich durfte dann, das war eine ganz, ganz schöne Lebensphase und Arbeitsphase, das betriebliche Gesundheitsmanagement in einer Tochtergesellschaft implementieren. Also ganz neu war das damals, ne, also es war bei weitem nicht so wie heute, ne, sondern es war ein ganz neues Thema. Und ich durfte auf so einer grünen Wiese quasi neu konzipieren. Das war schon wirklich gut. Und irgendwann spürte ich aber, mir werden diese Schuhe zu eng, in denen ich da gehe. Und ich möchte das, was ich da intern für diesen Arbeitgeber geschaffen habe, auch mehrere Menschen einfach zur Verfügung stellen. Und dann habe ich mich in meiner ersten Selbstständigkeit selbstständig gemacht mit einer Kollegin und wir haben Führungskräfte Trainings entwickelt und durchgeführt eben in Unternehmen oder für Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen. Auch zum Thema gesunde Führung, Betrieb, auch da wieder betriebliches Gesundheitsmanagement. Das war soweit erstmal total erfüllend. Und dann habe ich nebenbei eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann starb mein Vater und dann habe ich das erste Mal so am eigenen Leib erlebt, wie das ist, wie das Umfeld auch mit mir umgegangen ist. Und ich dachte, irgendwas läuft da falsch. Ich kannte das aus meiner Familie anders. Wir sind schon immer eigentlich ziemlich offen und ziemlich locker mit dem Sterben, mit dem Tod und mit der Trauer umgegangen. Aber ich erlebte es jetzt im Umfeld so anders. Und ja, und dann habe ich gedacht, kannst ja mal eine Trauerbegleiter-Fortbildung machen. Habe dort dann in so einer systemischen Fortbildung zunächst mal die Petra Sutor kennengelernt und dann haben wir das gemeinsam durchgezogen, online, in einer, ich muss heute sagen, ganz fürchterlichen Fortbildung. Also es war wirklich ganz schrecklich. Und wenn ich die Petra nicht gehabt hätte, und Petra sagt immer, wenn sie mich nicht gehabt hätte, also wenn wir uns da nicht gegenseitig durchgetragen hätten, dann hätten wir das wahrscheinlich aufgegeben. Aber wir wollten eben auch nur diese Online-Fortbildung machen, damit. Weil wir hatten vorher eine große Coaching-Ausbildung gemacht. Wir wollten nicht nochmal das ganz große Programm haben und brauchten das ja auch gar nicht, ne? So. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es kommen immer mehr Trauernde zu mir oder Menschen mit Verlusten, gar nicht immer durch Tod, ne, sondern auch durch Jobverlust, durch Beziehungsverlust, Trennung, Scheidung. Wir gehen ja immer mit den Menschen in Resonanz, ne, die ja, mit denen wir schwingen und durch meine eigene Trennungserfahrung, Scheidungserfahrung und alleinerziehende Mutter und so, glaube ich, bin ich einfach auch mit den Menschen in Resonanz gegangen, die mich dann gebeten haben, dass ich sie in der Situation eben begleite. Und dann habe ich irgendwann, bin ich dann umgesattelt und habe gemerkt, das mit den Führungskräften, das hat mir Spaß gemacht, das war okay für diese Lebensphase, aber das ist nicht das, was ich jetzt auf Dauer weitermachen möchte. Ja, und dann kam eins zum anderen. Dann brauchte ich erstmal etwas, was mir meinen Kühlschrank füllt, weil von Trauerbegleitung alleine konnte ich nicht leben. Dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und wollte natürlich nicht zurück in eine Bank. Ich wollte auch nicht zurück in eine Personalabteilung. Aber was machst du denn, wenn du in diesem ganzen Feld ja sonst eigentlich nichts kannst? Ja, aber in der Bestattungsbranche kannst du als Quereinsteigerin eben gut starten. Und dann habe ich 4 Jahre lang als nebenbei als Bestatterin gearbeitet, habe mich da richtig reingefuchst und reingewuselt, fand das eine großartige Zeit. Ich bin bei einem ganz tollen Haus auch gelandet. Ich hatte ja von der Branche keine Ahnung. Und habe Glück gehabt, einfach habe wirklich Glück gehabt, dass ich in einem Haus gelandet bin, wo die Haltung den Menschen gegenüber sehr stimmte. Konnte da unglaublich viel lernen, habe sehr, sehr gerne als Bestatterin gearbeitet, aber irgendwann war das dann mit der Selbstständigkeit nicht mehr übereinzubringen, weil die halt auch gewachsen war dann nebenbei. Und jetzt bin ich seit ein Dreivierteljahren in der vollen Selbstständigkeit, so wie ich es anfangs beschrieben habe.
Ja, wow. Und wann hast du genau die Ausbildung dann gemacht, mit der Petra, diese
Die
Trauerbegleitausbildung?
Trauerbegleiterfortbildung, das muss 2017 gewesen
Ah ja.
sein. 2017, 2018, sowas, genau.
Okay.
Ja.
Ja, Wahnsinn, aber die Online-Welt, also die verändert sich ja
Mhm.
schlagartig und entwickelt sich ja weiter und kann man vorstellen, dass sich die hoffentlich dann auch weiterentwickelt haben oder anders das gestalten mittlerweile.
Ich weiß es nicht, das war ja auch ein ganz alter Ausbilder, der war
Ja.
schon hoch in den 70ern. Also ich
Ja.
glaube, dass der das heute gar nicht mehr anbietet. Der
Ja.
hat halt das, was er vorher in der Offline-Welt jahrzehntelang gemacht hat, hat er irgendwie in so eine Schmalspur-Online-Variante gepresst. Ja, genau. Also es hat uns ein Grundlagenwissen gegeben und den Rest haben wir uns wirklich selbstständig
Ja.
erarbeitet und angeeignet.
Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Also nochmal spannend, so zum Hören, weil so detailliert habe ich es natürlich selber auch gar nicht gewusst. Ich habe mich oft selber gefragt, wo habt ihr euch kennengelernt? Und also du und die Petra, weil ich die Petra ja auch
Ja.
kenne. Also richtig
Ja.
spannend, das nochmal zum Hören. Und du
Ja.
hast auch schon erwähnt, dieser Bereich transgenerationale Trauer. Das habe ich eben auch in deinem Buch mit der Trauer leben lernen gelesen. Und da hast du ja auch eine Hintergrundgeschichte dazu, also auch eine eigene Erfahrung. Und vielleicht magst du da was auch dazu sagen, weil ich glaube, es kennen viele gar nicht. Also mir war das gar nicht so bekannt und ich habe dann selber in mir reingespürt, wie war das bei mir und was gibt es da bei mir? Und ich glaube, dass es bei mir auch viel in Richtung Großeltern geht, weil, und das ist mir wirklich erst bewusst worden, so richtig, wo ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und bei dem leben alle Großeltern noch. Der ist schon um einiges jünger als ich, muss man sagen. Und er hat halt eine voll gute, innige Beziehung zu denen. Und ich bin ja praktisch komplett ohne Großeltern aufgewachsen. Ich kenne das gar nicht, gell? Und da habe ich auch ganz viel Trauer zum Beispiel in mir gespürt, wo man dachte, boah, krass, ich kenne das nicht. Wie kann das immer krank von anderen Kindern, die erzählen, sie gehen zu ihrer Oma, zu ihrem Opa und so, und bei uns hat es das nicht gegeben. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und ja, vielleicht magst du da auch das erklären oder erzählen, was so dein Hintergrund dazu ist. Finde ich ganz
Ja.
spannend.
Ja, genau. Ich fange mal mit meinem persönlichen Hintergrund an. Das war quasi der zweite Auslöser, warum ich irgendwann wusste, mein Weg geht in diese Themenrichtung Trauer. Ich habe eine ältere Schwester, die älteste von uns vieren. Also heute sage ich das auch. Ich bin die jüngste von vier Geschwistern. Ich habe das viele Jahre nicht gesagt, weil meine älteste Schwester eben tot geboren wurde. Und zwar im 9. Monat, sehr spät in fortgeschrittener Schwangerschaft, gab es irgendwann keine Herztöne mehr und dann gab es eine Notgeburt sozusagen. Meine Mutter wäre dabei auch beinahe gestorben. Die hat also gar nicht mitgekriegt, wie ihr Kind beerdigt wurde, weil sie da noch wirklich mit dem eigenen Leben gerungen hat. Und wie das dann so ist, den Mechanismus kennen wir alle. Wenn du einen schweren Schicksalsschlag erleidest, dann kannst du gegebenenfalls mit den Emotionen nicht umgehen und kapselst das ein und packst das weg. Das ist zunächst mal ein wirklicher Überlebensmechanismus. Wenn das unsere Eltern und Großelterngenerationen nicht gekonnt hätten, nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise, diese Fähigkeit nicht gehabt hätten, dann wäre die Welt nicht mehr, hätte die Welt nicht aufgebaut werden können. Also das ist auch eine Ressource, dass wir eben Dinge auf diese Art und Weise erstmal wegpacken können, um dann zu funktionieren und Dinge tun zu können, die wichtig sind. So. Dann ist aber natürlich irgendwann der Punkt, wenn ich das verarbeiten möchte, dann muss ich es wieder rausholen und muss mich diesem Schmerz stellen, der damit zusammenhängt. Und das war halt in der Generation meiner Eltern, also meine Schwester wurde geboren 1958, war das gar nicht üblich, weißt du? Also meine Mutter ist dann irgendwann aus dem Krankenhaus gekommen, ohne Kind und ist zu Hause empfangen worden. Naja, du bist ja jung, du wirst noch Kinder kriegen und dann hat sie weitergearbeitet, ne? So wie das halt einfach üblich war. Und dann kam tatsächlich auch 2 Jahre später mein Bruder, ein weiteres Jahr später meine Schwester und dann nochmal ich als Nachzögling viele Jahre später. Das heißt, der Plan ging ja irgendwie auch auf und mit jedem Jahr, wo auch wieder ein Kind kam und irgendwie das Leben zurück war, wurde die Schwelle größer, sich diesem Schmerz doch nochmal zu stellen. Ja, also blieb der schön weggepackt. Meine Mutter wusste auch tatsächlich nicht, wo meine Schwester beerdigt ist. Wir haben im Nachhinein, als ich das alles rausgefunden habe, war mein Vater ja schon tot. Und wir vermuten, dass der alleine als einziger hinter diesem Sarg hergelaufen ist, auf
Aus.
dem Friedhof, wo das Kind beerdigt wurde. Und damals waren die Kindergräber noch kürzer, kaufte man die für noch kürzer als heutzutage. Es waren nur 12 Jahre. Ja, und irgendwie ist es dann auch wieder so, familienbiografisch betrachtet, kein Zufall, dass ich noch geboren wurde und ich war ausgezählt auf den gleichen ausgezählten Tag wie meine älteste Schwester. Das ist auch kein Zufall, ne? Und ich bin geboren worden relativ kurz bevor dieses Grab aufgelassen wurde. Also irgendwie brauchte es in dem System meiner Eltern nochmal einen Ausgleich quasi für dieses Schicksal der erstgeborenen, totgeborenen Tochter. So. Und so ging quasi meine Kindheit und Jugend ins Land. Ich wusste immer, es gab da eine Schwester, die ist tot geboren, die heißt Elisabeth, die wurde am 14. Juli geboren. Das wusste ich immer, es war kein Geheimnis, es war nicht totgeschwiegen in dem Sinne, aber es war eben auch nicht verarbeitet. Und ich habe mich irgendwann angefangen zu fragen, warum ich immer so ein, also eigentlich bin ich ein ganz fröhlicher, lustiger, lebensfroher Mensch und ich hatte aber immer so einen Kern in mir, der so ganz traurig ist. Und ich kann mich an meine erste Hochzeit erinnern, da war ich wirklich sehr, sehr glücklich an dem Tag und hatte trotzdem an irgendeinem Moment so einen Gedanken von, der so ganz dunkel war. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Der war ganz dunkel und da war so eine Traurigkeit, die mitgeschwungen ist und ich konnte die an nichts festmachen. So. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung auf viele Jahre später, nämlich 2018. Das war das Jahr, wo meine älteste Schwester 60 geworden wäre. Das war genau der Sommer, wo ich mir überlegt habe, gehe ich aus dieser Selbstständigkeit raus mit der Kollegin und den Führungskräftetrainings. Und ich sitze auf der Terrasse und mir huscht der Gedanke durch, das ist gar nicht meine Trauer, die ich da trage. Und ich, mir wird gewahr an diesem Tag, es hört sich vielleicht wirklich ein bisschen spooky an, es war der 14. Juli
Was?
58, meine Schwester wäre an dem Tag 60 geworden. Und mir flog der Gedanke durch, du trägst Trauer, die nicht zu dir gehört. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann ist mir klar geworden, dass diese Trauer, die ich in mir trage, natürlich zum Teil meine eigene Trauer ist. Ich hätte meine Schwester natürlich gerne kennengelernt und ich würde gerne eine weitere Schwester haben, mit der ich heute irgendwelche Dinge unternehmen könnte. Das ist eigene Trauer, aber da ist auch ganz viel Trauer von insbesondere meiner Mutter, die sie nicht verarbeiten konnte. Und ich habe dann ja die Ausbildung zum familienbiografischen Coach gemacht. Und meine Ausbilderin schreibt in ihrem Buch einen wunderbaren Satz dazu. Manche Themen sind zu groß, um sie in einer Generation zu bearbeiten. Und dann werden sie weitergegeben. Und wir wissen das mittlerweile aus der Forschung der Epigenetik, dass das tatsächlich mit Trauer, auch mit Trauma, sich auf die Gene setzt und darüber an die nächsten Generationen weitergegeben wird. Und irgendwann gibt es dann jemanden in der Familie, der anfängt, quasi das Fass zu öffnen und zu sagen, okay, ich stelle mich mal diesem Schmerz. Ich bin dann auf die Suche gegangen, habe recherchiert, wo sie beerdigt wurde, bin mit meiner Mutter, die lebte ja Gott sei Dank noch und lebt ja bis heute, und bin mit ihr zusammen zum Friedhof gefahren. Das Grab existiert zwar nicht, aber das Grabfeld wusste ich, welches das ist. Und dann sind wir dahin und an irgendeinem Punkt sagte sie dann, ich glaube, hier ist gut, hier, also hier ist es irgendwie. Und wir schauten uns um und wir waren umgeben von Gräbern, auf denen Engel standen, also über die Maßen viele Engel. Das war total verrückt. Das ist heute gar kein Kindergrabfeld mehr. Deswegen fand ich das umso verrückter, ne? Es ist ein ganz normales Grab für Erwachsene, Grabfeld. Und dann haben wir da Blumen abgelegt und ganz viel geweint. Und meine Mutter hat dann eben auch gesagt, Mensch, es ist jetzt zwar nochmal sehr schmerzhaft, aber endlich, das ist wie so ein Pfropfen, der sich löst, ne? Da kann endlich so ein innerer Druck weichen, der immer da war. Und rückblickend weiß ich auch, dass meine Mutter im Sommer immer in so einer melancholischen Stimmung war, die ich mir halt nicht erklären konnte direkt, ne? Ja.
Wahnsinn. Also, ich könnte, glaube ich, nur 3 Stunden zuhören. Wie spannend es ist, wie berührend auch. Glaubst du dann, wenn du ja auch davon gesprochen hast, dass das eigentlich gang und gäbe damals war, gell? Glaubst du dann, dass es viele Familien gibt oder eigentlich fast alle wahrscheinlich, die irgend so eine Art von
Ja.
Trauer auch mittragen?
Ja.
Und was das dann ja auch bedeutet, wenn dann in dem Jetzt ein Trauerfall passiert, so wie jetzt zum Beispiel der Mord an meiner Schwester und so weiter. Da ist ja bei uns auch, ich kann mich noch erinnern an unsere Familientherapie und man hat monatelang gar nicht über Larissa gesprochen, sondern über das, was 10, 15 Jahre vorher passiert ist, so, gell? Um da mal aufzuräumen, damit Platz ist für diese akute Trauer,
Ja.
worum es eigentlich geht. Also glaubst du, dass das
Ja.
auch mit einspielt oder wichtig wäre, dahin zum Schauen dann
Auf
auch?
jeden Fall, auf jeden Fall, weil ein aktueller Verlust immer auf den Boden fällt, der schon da ist. Und dieser Boden, der da ist, oder der Lebensrucksack, von dem ich gerne spreche, da ist eben alles drin, was wir selber tragen. Und das, was wir tragen, ist eben zum Teil etwas, was aus den Ahnenreihen kommt, aus manchmal ein, zwei, drei Generationen über uns. Und wenn du heute, da musste ich gerade beim Sprechen auch so drüber nachdenken, wenn du heute dich so deinem Schmerz gestellt hast um den Tod deiner Schwester, dann hast du damit deinem Sohn den größten Liebesdienst getan, weil das geht dann eben nicht weiter, sondern es geht als verarbeitete Ressource weiter an deinen Sohn. Ja? Und das ist einfach großartig. Und in manchen Menschen, um jetzt den ZuhörerInnen hier vielleicht nicht gerade ein schlechtes Gewissen zu machen, manche sind dazu in der Lage und haben einfach Umstände, die dazu führen. Es war ja bei dir auch ein Weg, ne? So. Und du konntest ein Puzzlestück zum nächsten setzen. Und in manchen Generationen ist es eben nicht möglich gewesen. Also das Trauma, was unsere Eltern, Großeltern, in meinem Fall sind es die Eltern, im Krieg erleben mussten, mein Vater mit Krieg und Gefangenschaft, 8 Jahre in Russland und so weiter, Folter und alles Mögliche, ne? Das konnten die nicht verarbeiten. Und das hat mein Vater auch jahrzehntelang weggepackt. Und erst als er über die Gefangenschaft geschrieben hat, ein Buch geschrieben hat, kam dieser Teil seines Lebens in eine Verarbeitung. Da kann ich auch nur von Glück reden, ne, dass er das gemacht hat. Ne, das Trauma ist nicht weitergegeben worden. Die Traumata aus dem Krieg, die hat er nicht verarbeitet. Das war am Lebensende sehr deutlich. Ne? Aber zumindest ein Teil, eben diesen Teil der Gefangenschaft. Und damit ist es für die nächsten Generationen eben durch und steht eher als Ressource sogar zur Verfügung. Ne?
Ja, das ist ja so, jeden Tag wird mir das immer wieder bewusst und ich bin nur immer wieder so bereit dazu, dass ich sage, okay, wenn ich merke, da ist nur etwas, was unverarbeitet ist und es gibt immer irgendwelche Themen, die vielleicht noch nicht so angeschaut worden sind, weil es eben auch so viel ist, was auch ich erlebt habe oder auch meine Familie im Hintergrund, dass sie eben das nicht meinem Sohn so weitergeben will, zumindest die größten Brocken. Alles lässt sich ja eh nicht vermeiden, aber eben diese riesigen Brocken möchte ich schauen. Und ich finde es so toll, dass es heint diese Möglichkeiten überhaupt gibt, oder darüber zu sprechen. Schau uns an, wir reden in dem Podcast offen darüber. Das hat es auch vor 50 Jahren gar nicht gegeben sogar. Und ich glaube, nur das hilft schon so vielen weiter, überhaupt mal drüber nachzudenken. Und auch die Hürde, sich Hilfe zu holen, eben in einer Be Form von Begleitung oder sonst was, ist Gott sei Dank nicht so groß wie damals. Gell? Und damals hat es auch gar nicht so ein Angebot gegeben. Also ich glaube, da haben wir schon auf jeden Fall große Schritte getan, dass es vielleicht nicht so arg dann sein wird und sich da auch ein bisschen verbessert in die Richtung.
Ja, und es gibt ja auch das Forschungsfeld der Kriegskinder und Kriegsenkel. Da gibt es viel Literatur dazu, gute Literatur. Und heute in den heutigen Generationen wird ja dann oft, das erlebe ich mit Trauernden manchmal, oder sogar relativ häufig, da wird dann geschimpft auf das, was sie von ihren Eltern oder von ihren Großeltern nicht bekommen haben. Aber man muss sagen, eben nicht bekommen konnten, weil diese Generationen Kriegskinder oder ja, meistens Kriegskinder waren und damit nicht in der Lage waren, über diese Dinge zu sprechen und dadurch emotional nicht das geben konnten, was die Nachfahren gebraucht hätten. Und wenn ich damit arbeite, wenn ich also mit dieser Genogrammarbeit arbeite, dann schärft das immer auch nochmal das Verständnis für das, was da damals gefehlt hat in der Kindheit. Weil oft kommen Menschen mit einem aktuellen Verlust und sind voll im Schmerz und ko dann kommt da drauf quasi noch der Schmerz, ja, und das war damals in meiner Kindheit auch noch so schwierig. Und weil das Verhältnis zu meinem Vater oder zu meiner Mutter so kühl war, so unterkühlt war, die mich nie in den Arm nehmen konnten, habe ich dieses und jenes nie gelernt. Und jetzt habe ich auch noch das Schicksal, dass mein Partner verstorben ist oder mein Kind oder wer auch immer. Und das, weißt du, das summiert sich ja dann so auf.
Ja,
Und
voll.
dann versuche ich einen Faden in die Hand zu nehmen von diesen ganzen Fäden, die da rumhängen und zu gucken, kann ich an irgendeiner Stelle mal versuchen, in einen friedvolleren Blick auf die Thematik zu kommen. Ne?
Super spannend. Und jetzt, wo wir gleich bei der Trauer sind, du hast ja auch ein Buch geschrieben, mit der Trauer leben lernen, heißt das. Was glaubst du, sind da die drei wichtigsten Punkte, um gut mit der Trauer leben zu lernen?
Ja, also das wichtigste Wörtchen in dem Titel war für mich das Lernen. Und das ist für mich auch wirklich einer der ganz wesentlichen Punkte, dass Trauer nichts ist, was wir, wenn wir sie verarbeiten wollen, mit einem Licht, wie mit einem Lichtschalter an- und ausschalten können, sondern das ist ein Üben, ein Tag für Tag üben. Und die Trauerwege sind eben auch gar nicht linear, sondern manchmal fühlt es sich so an, dass man 3 Schritte vor und 5 zurückgeht und dann dreht man vielleicht noch eine Pirouette im Kreis und dann geht es wieder vorwärts. Und Menschen kommen dann wieder zu mir in die nächste Sitzung und sagen, boah, Christine, es ist irgendwie alles wieder auf Null und dann dröseln wir das nochmal auf und ich sage, nee, nee, es ist nicht auf Null, sondern es brauchte nochmal genau diese Schleife, es brauchte genau diesen Weg und auf dem hast du auch wieder etwas mitgenommen und jetzt geht es für dich auch gefühlt nochmal voran. Ne? Also es ist ein Lernen, es ist ein Üben.
Finde ich ganz spannend, weil es gibt ja Übung beim Seelensport, die nennt sich Jagdhunde, dass man sich ständig auch gejagt und gehetzt fühlt, von außen, aber auch von sich eben. Alles, was man gelernt hat, es muss doch jetzt besser werden, es muss nur nach vorne gehen, wie du gerade gesagt hast. Und dass es aber nicht nur so linear verläuft, sondern eben auch mal ein paar Schritte nach hinten, dazwischen wieder Stillstand. Also genau das ist die Übung.
Ja, genau. Und ganz
Spannend.
häufig ist es ja eben so, weil wir noch diese Kriegsgenerationen über uns haben, haben wir oft gar nicht gelernt, mit Gefühlen umzugehen, gerade auch mit den schmerzhaften Gefühlen umzugehen. Und der Trend der letzten 20 Jahre war ja sowieso, da hast du jetzt auch so schön in einer deiner letzten Folgen drüber gesprochen, in der toxischen Positivität, hat sich ja sowas niedergesetzt in unserer Gesellschaft wie Good Vibes Only, sei die beste Version deiner selbst. Ja, ich kriege da immer Pickel, wenn ich das höre, weil zu der besten Version meiner selbst gehört ja, dass ich sowohl die Lebensfreude spüren kann, als auch den Schmerz spüren kann, weil Gefühle sind zum Fühlen da. Die sind für nichts anderes da. Und das ist das Zweite, was mir in meinem Buch so wichtig ist, dass Menschen ja vielleicht ein Stück weit eine andere Haltung zu diesen unangenehmen Gefühlen bekommen. Wir sprechen ja dann oft von negativen Gefühlen. Es gibt
Immer
aber
noch,
keine
gell?
negativen Gefühle. Die sind halt alle wichtig und die haben auch alle eine Botschaft für uns und sie zeigen uns vor allen Dingen alle ein Bedürfnis an. Und wenn, weiß nicht, wie es dir in deiner Arbeit geht, aber wenn ich frage, was ist denn dein Bedürfnis dahinter gerade, dann können Menschen das oft nicht beantworten. Konnte ich auch lange nicht. Ich bin auch nicht bedürfnisorientiert erzogen worden, ja.
Voll.
Also man hatte zu machen und man hatte zu tun und zu funktionieren und ging irgendwie auch meistenteils gut, aber mich wirklich mal zu fragen, was ist jetzt mein Bedürfnis, was brauche ich gerade, was könnte mir jetzt heute helfen, das habe ich eigentlich erst gelernt in meiner Selbstständigkeit, weil ich da gezwungen bin, auch in meiner Art der Arbeit gezwungen bin, immer wieder gut auf mich zu achten und immer wieder neu zu gucken, was brauche ich jetzt. Ich muss mal eben meinen Hund reinlassen, warte mal, der kratzt hier am
Kein
Rutsch.
Problem, lass ihn rein.
Ja.
Der will auch mitreden.
Der will mitreden, genau. Und sie war jetzt vor der Türe und dann hört sie mich die ganze Zeit hinter der Türe reden. Und das findet sie natürlich total doof.
Komisch, ja.
Ja.
Also, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, es geht darum, also lernen, es ist ein Lernprozess, mit der Trauer umzugehen. Gefühle sind zum Fühlen da. Und die Bedürfnisse dahinter zu erkennen und zu verstehen und danach zu handeln, dass das alles wiederum ein Lernprozess ist. Da fangen wir, landet man ja immer wieder bei dem, gell?
Genau, würde ich sagen. Das sind so die, so wie ich es heute sehe, die wichtigsten Dinge auch, die ich in dem Buch beschreibe. Ja.
Absolut bei dir.
Und das sagen ja auch viele rückblickend, ne? Wenn sie so durch das schwerste Teil der Tränen, tiefste Teil der Tränen durchgegangen sind und ich mit KlientInnen die Arbeit so langsam beende, ne? Dann sagen viele, wenn sie dann, wenn wir gemeinsam nochmal zurückschauen, so Sätze wie, ich möchte es eigentlich kaum aussprechen, aber ich bin gewachsen an dieser Scheißkrise. Ne? Ich hätte es nicht gewollt, der Preis war, ist natürlich zu hoch. Ja? Viel lieber würde ich heute noch, ne, mit meinem Mann, mit
Ja,
meinem
voll.
Kind zusammenleben. Ja? Aber es, ich habe wirklich so, so viel gelernt. Und das Spannende ist ja, dass Menschen dann auch, die dieses Tiefe, die diesen tiefen Schmerz in dieser Art gespürt haben, vielleicht erstmals in ihrem Leben, auf einmal auch die positiven Dinge, die Lebensfreude auch noch mal viel intensiver wahrnehmen. Also es macht uns ja insgesamt feinfühliger und
Ja,
sensibler. Ja.
voll. Und ich kann auch immer wieder betonen, und ich glaube, das finden viele auch manchmal irritierend oder so, die sich nicht so reinversetzen können, und wo es vielleicht nur etwas frischer ist. Der Mensch, der ich war, wo Larissa noch gelebt hat, der war okay soweit und der war gut, aber ich war noch nie so glücklich mit mir als Mensch und so im Reinen mit mir als Mensch jetzt oder in die letzten Jahre. Und das ist aber nur passiert durch den Tod von meiner Schwester. Und ich bin da selber manchmal so im Zwiespalt, wo man denkt, gleichzeitig würde ich alles dafür geben, dass meine Schwester wieder lebt, natürlich, gell, und hätte es gern so. Und trotzdem bin ich jetzt ein Mensch, der einfach eben sich selber wertschätzt. Und das habe ich vorher nicht gemacht. Ich habe nur in der Zukunft gelebt. Und das hat halt so vieles verändert. Und indem ich eben halt genau das gemacht habe, wie du sagst, also ich habe den Umgang damit gelernt, ich habe diesen Gefühlen Raum gegeben, ich habe sie gefühlt, gespürt, auf allen Ebenen, gell, und habe endlich auch meine Bedürfnisse darin erkannt und danach endlich auch gehandelt, weil ich glaube, man hat oft vielleicht nur das Gefühl, okay, ich weiß, was ich jetzt eigentlich brauche, aber man tut es dann oft nicht. Und das ist jetzt so der nächste Schritt, gell? Und das mache ich halt jetzt auch. Und durch die Selbstständigkeit finde ich auch, dass man da nochmal so einen Push gekriegt hat. Okay, wenn ich das jetzt nicht mache, gell, dann kann ich nicht lang stehen, dann kann ich nicht lang diese Arbeit so ausführen. Oh, und jetzt als Mama, Frischmama, mein Sohn ist jetzt 2,5, ist das nochmal ein anderes Level, wo man nochmal mehr genau schauen muss, wo man steht, was man braucht und so. Und es ist wiederum, ich bin wieder voll in einem Lernprozess, gell?
Ja, und ich finde ja auch in unserer Arbeit, wir können es nicht von unseren KlientInnen fordern, ne, wenn wir es selber nicht leben können. Also das finde ich
Voll.
im Sinne von einer wirklichen Authentizität wirklich total wichtig. Ja, und ich hatte jetzt auch in den letzten Wochen eine herausfordernde private Situation und habe gedacht, ja, Christine, jetzt musst du mal das leben, was du wirklich auch ständig deinen KlientInnen sagst. Und dann habe ich Termine abgesagt, weil es einfach nicht anders ging und massiv Termine abgesagt, weil ich nicht sicher genug oder stabil genug selber gestanden habe, um andere begleiten zu können. Und das ist halt total wichtig. Und ich glaube, in dieser Branche auch nochmal wichtig, dass es da Menschen gibt, die auch genau dafür immer stehen, ne? Und das Schöne, finde ich, an deinem Seelensport ist ja, wenn wir über Emotionen sprechen, die gefühlt werden wollen, dann ist es ja oft so eine Sache mit dem Fühlen, wenn man so ständig im Kopf unterwegs ist, ne? Dann ist es gar nicht so einfach, wenn wir aber den Körper dazu nehmen, dann geht das. Also dann kommen wir ins Fühlen. Das ist ja genau das, was in deinem Seelensport passiert oder was ich anstoße, auch schon allein durch so kleine Fragen, wo im Körper spürst du das
Ja,
gerade?
voll.
Wo im Körper spürst du diese Sehnsucht? Wo im Körper spürst du diesen Trauerschmerz? Ne? Und das ist auch immer wieder anders. Ne?
Total. Und wenn man schon in der Arbeit mit den Trauernden sind, gibt es so einen besonders berührenden Moment, den du erlebt hast in der Arbeit mit Trauernden, wo du sagst, der hat mich selber, boah, wirklich bis heute noch geprägt oder umkraut oder was auch immer. Leben ja doch sehr berührende Momente. Also ich immer wieder auf jeden Fall und selber sehr beschäftigen und dann sogar wieder wachsen lassen.
Ja, für mich sind es häufig so Momente, wo Menschen merken, ich spüre mich wieder und ich spüre auch die Lebensfreude und ich kann das zulassen. Das ist ganz oft der Punkt, wo sich dann eine Begleitung auch wendet. Also wo dann wir oft echt so nach oft einem langen Ringen auf die Zielgerade gehen, sozusagen, unserer gemeinsamen Arbeit, weil Teil meiner Arbeit ist ja auch, die Menschen irgendwann loszulassen. Ich will die ja nicht, ne, an mich binden und, ne, die sollen, das ist Ziel meiner Arbeit, lernen, alleine mit ihren Trauerwellen zu surfen, ne, so. Und dieser Punkt zeigt sich oft an der Stelle, wo sie zulassen können, ich kann Lebensfreude spüren. Und ich spüre die ganz intensiv. Und wenn ich dann eine Welle habe von Schmerz, dann haut die mich nicht mehr so um, weil ich weiß, das ist jetzt eine Welle und morgen sieht der Tag schon wieder ganz anders aus. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, dann ist es für mich immer so ein inneres, so, ja, jetzt, ne? So, da ist jetzt ein Knoten geplatzt. Und das sind ganz, ganz schöne Momente. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich bei einigen Trauernden erlebe, dass aus diesem ganzen Schlamassel auch was richtig Sinnhaftes entsteht, ne? Weil sie eben selber dann in eine Richtung gehen, weil sie Seelensporttrainerin bei dir werden oder weil sie ne, Ehrenämter übernehmen oder sich im Hospizdienst melden. als Ehrenamtliche oder so, ne? Und einfach sagen, ich habe so viel erfahren und so viel durchgemacht und ich möchte etwas zurückgeben oder ich möchte, dass aus diesem ganzen Mist hier was Gutes entsteht, dann machen sie bei mir die Trauerbegleiterfortbildung oder so, ne? Ich muss da immer sehr genau prüfen, dass das nicht zu früh passiert, ne? Also manchmal will man da ein bisschen das Tempo erhöhen als betroffener Mensch, aber es muss erstmal gut verarbeitet sein. Aber dann ist oft so ein Punkt erreicht, ne, wo die Menschen sagen so, und jetzt soll daraus was Gutes entstehen. Ja.
Ja, das sind echt immer sehr beseelte Momente, das stimmt. Voll. Schön. Dein neues Buch, Abschied gestalten, ist ja erschienen. Was glaubst du, ist die größte Herausforderung in der Zeit zwischen, wenn man jetzt irgendeine Diagnose zum Beispiel erhält, wo man weiß, okay, ich werde ziemlich bald vielleicht sogar sterben und eben bis zu diesem Sterbetag? Was ist so die größte Herausforderung?
Ja, ich glaube, auch da geht es wieder ums Fühlen, ne? Also diesen Schmerz zuzulassen, das sind ja alles dann schon Verluste, die ich erlebe. Also der Verlust von Zukunft, wie ich sie mir ausgemalt hatte, die mit einer schweren Erkrankung oder Diagnose nicht stattfinden kann. Auch manchmal ja relativ zügig der Verlust von Fähigkeiten, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr machen kann, einen Sport nicht mehr ausüben kann oder. Das sind ja schon Verluste, die auch Trauer nach sich ziehen und das zu durchfühlen und darüber in einem guten Gespräch mit meinen liebsten Menschen zu sein. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und das war ja auch der Ansatzpunkt, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich in der Bestattung so häufig erlebt habe, dass die Menschen eben nicht gesprochen haben und deswegen bestimmte Informationen, teilweise wirklich einschneidende Informationen, wie die Frage, ob es eine Feuer- oder eine Erdbestattung sein soll, nicht vorhanden waren, weil darüber nicht gesprochen wurde. Und wenn ich über den Tod spreche, über mein eigenes Sterben, wenn ich selbst betroffen bin oder über das Sterben meines Angehörigen, wenn ich als Zugehörige betroffen bin, dann gebe ich ja nicht gleichzeitig den anderen auf oder mich selber auf. Also das ist ja das, was oft gekoppelt ist miteinander,
Genau,
ne? Wenn ich über den Tod spreche, über das Sterben spreche, dann gebe ich mich auf. Das darf ich jetzt nicht tun. Wir müssen nach vorne gucken, ne? So bloß positiv bleiben. Auch da sind wir wieder bei so einer Form von toxischer Positivität, ne? Dann sagt man eben auch dem geliebten Menschen lieber, Mensch, du siehst heute schon ein Stückchen besser aus als gestern. Und komm, das geht jetzt in kleinen Schritten, geht das jetzt aufwärts. Und ich will das gar nicht schlecht reden, dass man das nicht tun soll. Was ich aber möchte, ist, dass wir das gleichzeitig haben können. Also wir können in der Hoffnung bleiben, die brauchen wir, damit es überhaupt weitergehen kann, können in der Zuversicht bleiben, das ist wichtig. Aber gleichzeitig, und das schließt es eben nicht aus, gleichzeitig kann ich auch über das reden, was mich bewegt, was mich schmerzt und ja wirklich im ganz rationalen Sinne auch vorbereiten, wie das mal sein könnte, wenn ich das hier nicht so überlebe, wie ich mir das eigentlich wünsche. Ne?
Das finde ich so interessant, oh, und wo ich das so gelesen habe, weil ich dann auch an meine eigene Familiengeschichte denken muss, weil meine Mama hat ja, wo ich 25 war, also vor dem Tod von der Larissa, hat sie ja die Diagnose Krebs gehabt. Und das war so das erste Mal im engsten Familienumfeld, ja, dass ich mit sowas konfrontiert worden bin und dass da wirklich jetzt so der Begriff Tod auf einmal da war, mit ich war 25 und habe, Tod, das gibt's doch nicht so ungefähr, gell? Ich habe ja eh schon erwähnt, dass sie keine Großeltern wirklich gehabt haben, also da keine Beziehung da war, deswegen habe ich das da gar nicht so wirklich miterlebt. Und ich weiß nur, dass da ganz viel Angst eben da war. Angst, dass meine Mama jetzt sterben wird. Und nirgendwo habe ich diese Angst aussprechen dürfen, weil immer, wenn ich einen Hauch davon gesprochen und egal, ob es bei meinen Freunden war oder innerhalb der Familie, ist sofort so, man denkt nicht dran und das darf nicht so sein und das wird nicht so sein und das wird nur eben, also sie wird es schaffen und sie wird überleben und ich bin ein sehr rationaler Mensch und sie, ja, aber wie, das weißt doch nicht, niemand weiß das, oder? Und ich würde halt gern einfach drüber reden können oder mich austauschen können oder eben überlegen, was ist denn, wenn es dann aber nicht so ist? Und ich finde, also ich erlebe das so immer wieder, egal ob es bei Freunden ist oder bei Trauernden, die eben erzählen halt, wie es davor war, dass das halt immer wieder einfach so ausgemerzt wird, da keinen Raum kriegt, gell? Dieser Gedanke. Und danke, dass du so schön aufgedröselt hast und erklärt hast, dass das einfach beides gleichzeitig da sein darf und nicht bedeutet, dass sie deswegen nur pessimistisch denken oder so, sondern es bedeutet, dass
Genau,
all meine
und beide Ausschließlichkeiten sind ja
Ja,
gefährlich.
genau.
Also auch
Ja.
wenn ich das andere Extrem lebe und null Zuversicht spüre, gar nicht in so einen positiven Gedanken kommen kann, der mich trägt, also der, glaube ich, auch auf einer anderen Ebene zu einem Heilungsprozess dazugehört, ja, wie wir da eben mental zu aufgestellt sind. Wenn ich also nur im Schmerz bin und in diesem schwarzen Gedanken, das wird nie wieder was, das ist ja auch nicht förderlich.
Ja,
Also wir
voll, voll.
brauchen es immer in der Balance irgendwie, dass verschiedene Emotionen gleichzeitig da sein dürfen.
Super spannend. Und wie würdest du sagen, können wir Kinder in so einen Abschiedsprozess, wenn da eben so eine Diagnose im Raum steht, ich habe ja gerade erzählt, ich war jetzt nicht Kind im Sinne von Kind unter 18, sondern eben, ich war ja 25, aber trotzdem in der Rolle des Kindes. Wie kann man Kinder eben in so einen Abschiedsprozess, gerade wenn sie jünger sind, nur, was weiß ich, Volksschulkinder zum Beispiel, worauf kommt es da an?
Kinder haben ja ganz feine Antennen. Die spüren ja die Emotion schon, also bevor die Träne fließt bei der Mama oder beim Papa, oder ne, bevor die was sagen kann, spüren die ja schon, der Mama, dem Papa geht's nicht gut. Das heißt, Kinder spüren auch, wenn wir unehrlich sind mit ihnen. Also, wenn ich mich immer wegdrehe, wenn, weiß ich nicht, man sitzt mit der Familie am Esstisch, und dann kommt die Sprache auf die Oma, die schwer krank ist, also auf meine Mutter vielleicht, ja. Und in dem Moment, weil ich das den Kindern nicht zumuten möchte, ich denke dann, Trauer ist eine Zumutung oder dieser Schmerz, meine Tränen sind eine Zumutung fürs Kind, dann drehe ich mich weg und wusel schnell in der Küche was, bis ich mich wieder gefangen habe und dann setze ich mich wieder. Das Kind spürt ja trotzdem die Emotion. Das Kind spürt, dass es der Mama gerade nicht gut ist, dass irgendwas nicht stimmt. Gleichzeitig merkt es oder lernt es dann aber, ah, okay, so geht man damit offensichtlich um, man zeigt das nicht. So. Und Kinder lernen halt immer am Modell, im
Immer.
Positiven wie im Schmerzhaften. Sie lernen immer an dem Modell, was wir Eltern ihnen geben. Und deswegen ist das Schönste, was wir Kindern beibringen können, dass sie merken, okay, da ist gerade eine Traurigkeit, weil die Oma ist schwer krank. Das ist meine Mama und deswegen bin ich traurig und das ist das Normalste von der Welt. Und gleichzeitig heißt das aber nicht, dass unser ganzes Leben nur noch traurig ist, weil im nächsten Moment kann ich mit dem Kind auch lachen. Ja, und Kinder machen uns das ja wunderbar vor, die springen in ihre Trauerpfützen rein, kurz rein und dann wieder raus. Ja, die sind viel mehr im Moment, während wir Erwachsene ja irgendwann wirklich in unseren Gedankenschleifen so festhängen können, dass wir gar nicht mehr im Moment sind. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir den Kindern mitgeben können, dass wir ehrlich sind mit dem, was wir fühlen und sie dadurch an unserem Modell lernen können. Und wir muten es ihnen nicht zu, sondern wir trauen es ihnen zu.
Ja, voll. Bin ja auch ganz bei dir. Und ich habe das vorher immer alles theoretisch gelernt und gelesen und so, gell, mit den Pützen. Und jetzt erlebe ich jetzt halt wirklich tagtäglich, gell, unfassbar, wie man so Wutanfall auf einmal tief traurig und im nächsten Moment schon wieder voller Lachen kann. Und da komme ich selber manchmal nicht hinterher, jede Emotion zu begleiten. Und ja, das, also ich finde, als Erwachsener kann ich auf jeden Fall auch ganz viel von den Kindern lernen, gell? Wie sie frei mit ihren Emotionen da umgehen und sich trauen, die auch auszuleben auf voller körperlicher Ebene. Das finde ich immer so faszinierend und inspiriert mich dann wieder für meine Bewegungen schon.
Ja, und auch da sind wir ja Lernende und Übende. Und wenn ich heute zurückblicke, dann hätte ich mir, also würde ich heute mir auch wünschen, dass ich teilweise andere Sätze zu meinen Kindern gesagt hätte. Also so dieser Klassiker, der fällt mir gerade ein, dass meine Tochter vom Weg von der Grundschule in die weiterführende Schule war sie aus ihrer Freundesklique die einzige, die in eine besondere, sie ist in so eine Musical-Klasse gegangen und alle anderen sind in so eine naturwissenschaftlich orientierte Klasse gegangen. Das heißt, sie hatte da wirklich Abschiedsschmerz und es ging ihr in den Sommerferien dazwischen sozusagen nicht gut. Und ich glaube, ohne dass ich mich jetzt an jedes Wort erinnere, aber ich glaube, ich habe viel zu sehr betont, sie wird da neue Menschen kennenlernen, neue Freundinnen kennenlernen. Das ist ja alles gut, aber es braucht daneben auch noch dieses, Mensch, das kann ich total verstehen, dass du deine Freundinnen vermisst, mit denen du jetzt 4 Jahre lang oder teilweise im Kindergarten dann noch länger jeden Tag verbracht hast und die gehen jetzt in eine andere Klasse. Ja, das tut weh. Ja, das ist doof. Also, das ist quasi dann auch wieder so eine Form von gelebter Gleichzeitigkeit. Kinder in der einen Emotion, die sie gerade äußern, zu bestärken, dass das da sein darf und nicht sofort dieses, ich streue mal ein
Dieses
bisschen rosa Glitzer drüber und du wirst doch da neue kennenlernen und das wird gut werden und Musical ist genau das richtige Profil für dich und so. Ja, schön, aber das hat ihr vielleicht in dem Schmerz in dem Moment nicht so geholfen und insofern kann
Da
ich
fällt mir
nur
gerade
sagen.
ein, da gibt es so eine Szene in dem Film, Alles steht Kopf. Kennst du den Film mit die
Nee,
Gefühle?
nee,
Ah, den
nee.
muss ich anschauen, so ein
Ach
Animationsfilm.
doch, den kenne ich. Ja, jetzt wo du sagst Animationsfilm. Ja, der ist großartig.
Ja, eben.
Ja,
Und da, ich
ja.
finde, diese Szene, wo der, was ist denn das eben, dieses Wesen, Elefant, Delfin und alles
Ja.
Mögliche, ist das ja so traurig ist, weil eben das Kind sich irgendwie nicht mehr daran erinnert und die Traurigkeit lässt ihn einfach diese Trauer da sein lassen, also unterstützt, begleitet und haucht zu. Und dann irgendwann, und das merke ich auch immer wieder an meine eigenen Trauerwellen, irgendwann lässt es nach, wenn ich es ausgelebt habe, also wenn ich jetzt weint, beweint und so. Und dann spüre ich auch selber wieder so ein, wie sich etwas öffnet für das eben. Und jetzt eben stimmt, da wird was Tolles kommen oder ich kann mich auch wieder freuen. Und das hat halt nur Platz in mir, wenn ich oder das andere
Ja,
mir erlaubt, gell? Das
genau.
erinnert mich gerade an diese Szene. Wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. So
Stimmt.
nebenbei. Ja, dann nochmal zum Thema Abschied gestalten. Wie kann ich denn als Angehörige überhaupt in dieser ganzen Zeit stabil bleiben? Ihr erlebt es eben bei vielen Trauernden, die dann erzählen, dass 4 Jahre zum Beispiel, 3 Jahre mit so einer Diagnose von Untersuchung zu Untersuchung oder Chemotherapie und so weiter, das erschöpft ja immens als Angehöriger. Was kann ich da tun, damit ich in dieser Zeit überhaupt das irgendwie halten kann oder mit aushalten kann?
Ja, also zum einen glaube ich, ist es total wichtig, dass man sich ein möglichst umfangreiches Unterstützungsnetz schafft, ne? Also aus Menschen, die mithelfen daran, das zu tragen, ja. Teilweise Professionelle, also hier in Deutschland ist es die SAPV, die spezielle oder spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Das habe ich immer gesagt in der Sterbephase meines Vaters, das waren Engel auf 2 Beinen irgendwie für uns, weil die uns so viel, erstmal haben die uns viel Hintergrundwissen gegeben, was da gerade passiert, sodass wir es anders einordnen konnten. Und die haben eben auch wirklich meine Mutter ermutigt, zum Beispiel nachts auch nochmal selber schlafen zu gehen und nicht rund um die Uhr am Bett des Ehemanns zu sitzen, ja. Und dann gibt es ambulante Hospizdienste. Es gibt, weiß ich, im Zweifel auch Essen auf Rädern, dass man also mal nicht noch selber meint, jetzt gesund kochen zu müssen, sondern sich das anders organisiert. Oder das beschreibe ich im Buch auch eine Klientin von mir, die hat sich quasi ihr eigenes Dorf geschaffen. Es gibt ja diesen schönen Satz, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, ne? Indem sie eine WhatsApp-Gruppe gebildet hat und da waren die Freunde drin. Es war klar, dass ihr Mann jetzt aus dem Krankenhaus kommt und aber eben in seiner letzten Lebensphase ist. Und sie hat darum gebeten, dass in diese Gruppe nur sie reinschreiben darf, wenn sie etwas braucht und es nicht so eine Austauschgruppe wird. Sie war ja mit allen auch irgendwie noch privat im Kontakt, ne? So. Und sie wollte auch kein Mitleid in dieser Gruppe, sondern sie wollte einfach organisieren, was sie braucht. Und dann hat sie da Fragen reingestellt. Wer kann uns einen guten Treppenliftbauer empfehlen? Hat jemand, wir brauchen ganz akuten Kirschkernkissen, irgendwas, was ich schnell warm machen kann. Hat jemand das zufällig gerade da? Ja, dann eine halbe Stunde später stand jemand auf der Matte und hat das Kirschkernkissen gebracht. Ja, also ich glaube, die Ressource, die wir auch brauchen, ist zu lernen, um Hilfe zu bitten.
Ja, voll.
Also wirklich auch die Hand zu heben und zu sagen, ich schaffe es gerade nicht alleine, ich brauche dieses, 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 dieses. Und das sind halt ganz unterschiedliche Dinge, ja. Vielleicht mal jemand, der gerade den Rasen mäht, ne? Weil diese Dinge schwierig werden, noch parallel zu machen. Und sich dann auch als zugehöriger Mensch bewusst auch mal eine Auszeit zu nehmen, ne? Also, und vielleicht auch das ein oder andere als Auszeit zu betrachten. Also, wenn ich dann, ich merke das in so Krisenzeiten, ich jetzt vorletzte Woche noch gehabt, wenn ich dann zum Friseur gehe, dann denke ich eigentlich, ach nee, das brauchst du jetzt, kommt ja jetzt aufs Äußere gerade gar nicht an, brauchst du nicht. Gleichzeitig denke ich dann, weiß ich sofort, nein, das ist jetzt die Stunde für mich. Und die genieße ich von der Kopfmassage bis zur geföhnten Frisur. Und das ist meine Auszeit in dem Moment. Ja, so. Und ja, genau, ich glaube, das darf und muss dann auch immer wieder sein, so schwierig das ist. So anspruchsvoll, ne?
Ja, spannend. Ich habe nämlich jetzt im letzten Winterkraftkurs, dieses Online-Programm, das wir haben, über den Winter hindurch, da ist mir eben das erste Mal so richtig bewusst worden, oder da habe ich es das erste Mal so erlebt, dass sehr viele oder dabei waren, die eben gerade in diesem Abschiedsprozess waren. Und die haben genau das gemacht, wie du jetzt so erwähnt hast, mit Hospizding, da waren sie super versorgt, aber sie haben gemerkt, ihr Körper, die Erschöpfung, dieses Kurraum für die eigenen Gefühle, und deswegen waren sie dann im Kurs, um da einfach für sich nochmal zu schauen, ja, auf körperlicher Ebene den Raum halt zum Öffnen und ihren Körper halt auch wieder, ja, zu stärken von Grund auf so.
Ja, wie
Und
toll, dass die da so früh schon an sich
ja,
gedacht
voll,
haben.
das
Finde
habe
ich
ich eben, ich habe es
großartig.
hundertmal betont und habe
Ja,
gesagt,
ja.
also wirklich, und sie haben aber also auch diesen Mut, weil sie haben gewusst, also es war ihnen bewusst, dass da andere Menschen sind, die jemanden schon durch den Tod verloren haben und auch durch ähnliche Krankheiten oder Krankheitsgeschichten und so. Und die waren aber alle, die dabei waren, haben immer wieder betont, wie gut es ihnen tut, jetzt schon sich damit zu befassen, auseinanderzusetzen und vorbereitet zu sein eben. Und auch der Austausch mit den anderen, da einfach zum Wissen, ich kann auf den und den zurückgreifen, nachfragen, wie war das? Und was dann, was kann mir da vielleicht besser helfen oder so in dem Moment? Also so aus ein Netzwerk schaffen, gell? Das war für mich auch ganz spannend, weil das habe ich so noch gar nicht erlebt, ja.
Ja, und das ist übrigens, fällt mir jetzt gerade auch ein, oft am Anfang die Wirkung, die KlientInnen von mir als die wichtigste und wertvollste Wirkung beschreiben. Das ist dann eine Stunde oder 90 Minuten, je nachdem, ich arbeite online eher mit 60 Minuten und offline eher mit 90 Minuten Sitzungen. Geht es dann in dieser Zeit nur um diesen Menschen und um ihre Trauer und ihre Gefühle, die da drin stecken. Und das ist schon so eine Entlastung, ne? Und so ist das mit der Teilnehmer an deinem Kurs auch. Da ging es dann eben in dieser Zeit mal nur um sie, während sich ja sonst in dieser Pflegephase alles um den erkrankten Menschen dreht. Auch
Total.
in der Wahrnehmung von außen, ne? Es
Ja,
wird immer
voll.
oft
Man
gefragt,
hofft ja immer.
wie geht's denn ihm oder
Genau.
ihr,
Ja,
ne?
voll.
Und wie geht's dir im Moment? Das kommt ja eher selten dann, ne?
Ich finde es so echt eine super Idee mit dieser WhatsApp-Gruppe. Gerade wenn man wirklich gut vernetzt ist im Ort oder viele Freunde hat, dann kann man das echt einfach starten und wer austreten will, tritt aus oder so. Dann ist
Ja,
das.
und auch für die, die helfen wollen,
Ja,
aber sich
voll.
vielleicht nicht trauen zu fragen, ist
Genau.
das ja eine tolle Brücke, die man damit schlägt, ne? Also es gibt ja viele Menschen im Umkreis, das erleben Trauernde ja auch ganz häufig, die dann auf einmal näher rücken in so einer Verlustsituation, andere rücken weiter entfernt, weil es eben nicht gut funktioniert. Hast du ja auch gerade eine Podcast-Episode zu gemacht, ne? Aber manche rücken auch näher und in so einer WhatsApp-Gruppe kann ich eben ganz unkompliziert dann auch helfen. Mein Bedürfnis, also viele Menschen haben das Bedürfnis, sie möchten eigentlich gerne helfen, sie wissen aber nicht wie, sie trauen es nicht anzusprechen. Ne? Sie stellen dann vielleicht auch nur diese eine Frage oder treffen diese eine Aussage, gib mir Bescheid, du weißt ja, wo du mich findest, wenn du etwas brauchst. Das ist aber im Einzelfall ja viel schwieriger und diese WhatsApp-Gruppe hilft, zu sagen, einmal zu sagen, ich brauche dieses oder jenes und dann lesen das 10, 15, 20, 30 Leute und dann ist es viel einfacher, das auch zu
Und es sind ja
kriegen.
ganz oft, also so ein Is-Ohr erlebt, dass es meistens Menschen sind, die gar nicht so nah sind und dass die, die so nah waren oder sind, viel schwieriger, ja, sich tun mit der trauernden Person, weil sie es natürlich auf ganz anderer Ebene auch berührt, gell, und betrachtet und so weiter. Also da gibt es echt, ich habe das auch erlebt, so so viele Fremde fast schon haben immer wieder gefragt, soll ich die mitnehmen mit dem Auto, Ding, wenn da was brauchst, wenn das was brauchst. Und wenn ich da natürlich so eine Gruppe gehabt hätte, das wäre schon praktisch gewesen derzeit. Also finde ich echt eine richtig tolle Idee. Und vielleicht, also wenn jetzt da welche zuhören, die eben befreundet sind mit irgendeiner angehörigen Person zum Beispiel oder irgendeiner trauernden Person, wo sagen, okay, so eine Gruppe, ich kann das ja auch ins Leben rufen und oder besprechen mit der Person, dann mit der Trauernden und das vorschlagen ist ja auch schon viel wert und dann kann man ja schauen, wie man das angeht und macht.
Ja, ich hatte eine Teilnehmerin bei mir im Kurs, die ihren Mann sehr, sehr, sehr plötzlich und mit irgendwo noch in den 30ern ganz jung verloren hat. Zwei klitzekleine Kinder zu dem Zeitpunkt. Und da hat sich der Freundeskreis selbst organisiert. Die haben ein Jahr lang dafür gesorgt, dass sie fast nie alleine war. Also die haben sich auch abgewechselt mit dem Übernachten. Die haben sich abgewechselt mit dem Kochen. Also das war ganz, ganz großartig. Das hat sie nicht selbst organisiert, sondern das hat der Freundeskreis für sie organisiert. Und ich dachte, meine Güte, was für eine geniale Aktion, jemanden erstmal von diesen Dingen zu entlasten, um, ja, damit sie sich Raum nehmen konnte für diesen Schmerz, für all die Dinge, die da noch sonst noch sowieso zu organisieren sind, ne?
Ja, also finde ich auch, glaube ich, das ist echt uns von den wertvollsten Dingen, die man dann einfach braucht, während dieser Zeit des Abschieds, aber auch natürlich danach, um gut, ja, begleitet zu werden und eben diese Einsamkeit dann, die und über uns hereinbricht oft. Jetzt wollte ich noch was fragen und jetzt ist es von mir entfallen, weil ich vorhin dachte, alles muss ich noch fragen. Ah ja, doch, jetzt war es wieder, weil du gerade von plötzlichem Tod gesprochen hast. Also so Abschied vorbereiten, gestalten und so weiter, das funktioniert ja. Oh, nur wenn ich vorher halt weiß, was vielleicht auf mich zukommt. In meinem Fall, Larissa ist ja sehr plötzlich gestorben, aber es gibt ja auch viele andere Arten von Tod, wo einfach plötzlich passieren. Gibt es da auch etwas, wo du sagst, kann man da vielleicht rückwirkend irgendwie besonders einen Abschied gestalten? Ja, gibt es da vielleicht Rituale oder Dinge, wo du sagst, das würde ich empfehlen oder?
Also erstmal kann ich ja noch den Abschied in der Phase zwischen Tod und Beisetzung gestalten. Da ist ja noch ganz viel möglich und all das, was ich in dieser Zeit nicht tue, kann ich auch nicht mehr nachholen, weil dann ist irgendwann der Sarg oder die Urne beigesetzt und dann habe ich bestimmte Rituale, stehen mir dann nicht mehr zur Verfügung. Ne? Also zum Beispiel der Abschied am offenen Sarg oder auch die Grabbeigaben, dass Kinder noch Bilder malen, Briefe schreiben, Fotos ausdrucken, in den Sarg kleben, kann man so schön in den Sargdeckel, kann man Bilder kleben, das kann man mit Kindern ganz wunderbar machen. Das sind alles noch heilsame Rituale, die ja zwischen Tod und Beisetzung sehr gut funktionieren. Und wenn ich, und das ist eigentlich der Grund, warum ich denke, jeder sollte dieses Buch lesen, nicht erst mit Diagnose, wenn wir quasi den Warnschuss kriegen, weil es uns eben auch plötzlich immer ereilen kann. Und wenn ich von diesen Dingen noch nie gehört habe und gerade dann an ein Bestattungshaus, was in diese Richtung nicht berät, dann vergeht diese Zeit zwischen Tod und Beisetzung ohne solche heilsamen Rituale. Und natürlich, wenn ich mich auch ohne aktuellen Anlass mit meinem Lebensende oder mit dem Lebensende meines Partners, meiner Partnerin befasse, kann ich mir ja schon im Vorfeld auch andere Gedanken machen. Ja, also dann kann ich ja gemeinsam mal überlegen, Mensch, was wäre denn unser Begräbnisort? Ist es ein Wald oder ist es eine Seebestattung oder was möchte ich eigentlich? Welche, ich frage immer so gerne auch mal auf einer Party, ne, welches Lied soll denn auf deiner Beerdigung gespielt werden? Sind die Leute mal ein bisschen doof, ne? Oder ein bisschen spooky, aber ja, warum denn nicht? Wir hören da gerade gute Musik. Ja,
Ja,
und
voll.
so, und dann können wir doch mal drüber sprechen, ist, wäre das ein Lied, was auch gespielt werden sollte, wenn ich mal verabschiedet werde? Ist doch total schön, sich darüber Gedanken zu machen,
Voll.
finde ich.
Ja, finde
Ja.
ich auch. Also, wir reden da auch mittlerweile ganz offen miteinander. Jeder weiß, was der andere mag, aber das kann sich auch natürlich jederzeit wieder ändern. Deswegen redet man immer regelmäßig drüber, immer wieder mal natürlich. Und ja, so war es mir einfach dann, wenn es soweit ist, weil das wird bei jedem irgendwann soweit sein. Und das ist sicher. Und dann fühlt man sich vielleicht dadurch auch etwas sicherer, gell? Wenn ich
Ja.
weiß, was hat der Mensch wollen. Weil wir sind auch bei der Larissa da gestanden und natürlich, keiner hat Ahnung gehabt, irgendwie.
Genau.
Und da passieren ja dann, glaube ich, auch ganz viel Streitigkeiten dann, weil der eine denkt, das ist so und besser und ja.
Ja, da reden wir auch wieder über ganz
Ja,
viele Bedürfnisse, die da
voll,
mit am Tisch
voll.
sitzen, ne? Und die nicht immer gut übereinkommen. Ja.
Ja. Ja, abschließend gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt einer trauernden Person, die jetzt vielleicht gerade zuhört, nochmal mit auf den Weg geben.
Also ich würde gerne die Zuversicht verbreiten, dass ein zufriedenes Leben vielleicht im ersten Schritt und im zweiten Schritt auch ein glückliches Leben möglich ist, trotz der Trauer im Lebensrucksack. Also, und dass es Zeit braucht, dass wir gesellschaftlich verlernt haben, geduldig zu sein. Also Chris Paul, eine gute und bekannte Trauerbegleiterin, spricht nicht umsonst von 3 bis 5 Jahren,
Ja,
die
voll.
immer noch ein total normaler Trauerverlauf sind, ja. Und gleichzeitig würde ich gerne appellieren, dass wenn Menschen sich da alleine fühlen und nicht so richtig wissen, dass sie sich Unterstützung holen, ne? Es gibt ja gut mittlerweile viele gut ausgebildete Trauerbegleitende und man muss da auch nicht alleine durch. Also, und manchmal ist es auch eine Überforderung des Freundeskreises zu erwarten, dass die Freunde einen dauerhaft über Jahre
Ja.
auffangen müssen, dann ist es doch besser, sich nochmal eine externe professionelle Hilfe zu holen. Ja.
Voll,
Bei
voll.
dir oder bei anderen Menschen,
Oder
die
bei
auch
dir.
tolle Angebote machen.
Ja.
Ja, genau.
Voll.
Also,
Ja.
und da darf man sich ja dann auch das suchen, was zu einem passt. Ja, zu dem
Ja,
einen passt das
absolut.
mit dem
Ja.
Seelensport total und andere sagen, ach nee, das ist irgendwie nicht so mein Zugang, aber die finden dann vielleicht jemand, der, weiß ich nicht, Kintsugi-Kurse oder eine tolle Trauergruppe vor Ort anbietet, wo sie irgendwie alle 2 Wochen hin können. Da muss man auch nochmal genau gucken, was ist das, was mir gut tut, was ich gut gebrauchen kann. Und wenn man sich in eine Einzelbegleitung begibt, muss sowieso die Chemie stimmen. 80% eines
Absolut.
Begleitungserfolgs in Therapie, Coaching und Trauerbegleitung hängen allein von der Beziehung zwischen begleitender Person und Klientin ab. Ja, also da muss die Chemie passen. Das heißt, da muss man mal unverbindlich ein Gespräch führen und mal gucken, ob man sich das vorstellen kann mit diesen Menschen an der Seite.
Das stimmt, das gilt immer für beide Seiten, das
Ja,
stimmt. Ja,
genau.
voll wichtig. Ja, deine Angebote rund um Trauerbegleitung und Ausbildungen, Fortbildungen, findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir werden da natürlich alles von dir verlinken, auf jeden Fall. Und
Dankeschön.
ja, dann sage ich danke für dieses sehr berührende, inspirierende, schöne Gespräch mit dir, liebe Christine. Und wünsche dir alles, alles Gute auch für deine Akademie, für alles, was kommt an Projekten. Und wir werden uns auf jeden Fall wieder hören oder lesen in nächster Zeit. Und ja, sag nochmal Danke.
Ja, ich danke dir für die guten Fragen und für das schön fließende Gespräch.
Toll. Tschüss.
Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.